Ja, es ist genau wie Markus gerade sagte, so viel Negatives irgendwie in dieser letzten Zeit. Und ich habe in der letzten Zeit immer wieder über das Thema Hoffnung nachgedacht und ich habe gedacht, darüber müssen wir heute sprechen. Miteinander Hoffnung leben. Ich habe 5 Szenen für euch mitgebracht zum Einstieg. Szene 1, gestern, seit 35 Jahren, die Mauer ist gefallen. Ist ein Screenshot von tagesschau.de. Fand ich beeindruckend. Sie haben hier in Berlin ja so Bilder gemalt, tausende von Bildern, die entlang der Position der früheren Mauern jetzt stehen. Und der Titel von tagesschau.de heißt: Tausende Plakate stehen in Berlin als, und jetzt achtet mal drauf, als Symbol der Hoffnung, dass das Unmögliche möglich sein kann. Habe nicht ich geschrieben, hat Tagesschau geschrieben. Also besser könnte ich das Thema von heute Morgen eigentlich gar nicht beschreiben. Hoffnung, dass das Unmögliche möglich sei. Szene Nummer 2, vor einigen Tagen oder einigen Wochen. Ich sitze in der Wohnung von Sascha. Er ist schwer krank. Ich bin bei ihm, damit seine Frau Viktoria ein bisschen spazieren kann und mal einkaufen gehen kann. Und ich sitze da und lese meine Bibel über Hoffnung und Überleben. Und es war für mich so krass. Auf der einen Seite neben mir der todkranke Sascha und auf der anderen Seite die Aussagen der Bibel über Leben und Hoffnung. Und es hat mich so beeindruckt, dass diese Hoffnung, diese Freude, von der wir vorher auch schon gesungen haben, auch über unseren Tod hinaus Bedeutung hat. Und deshalb hatte ich dann auch bei der Beerdigung von Sascha genau darüber gesprochen. Der Tod ist nicht das Ende, es geht weiter, es gibt Hoffnung, die darüber hinausgeht. Szene 3, letzten Sonntag hier bei uns in Ludwigsburg, Gottesdienst für die verfolgten Christen, gemeinsamer großer Gottesdienst. Pastor Enrique war da von Guatemala und er hat davon gesprochen, wie schwierig es ist für ihn in diesem Land zu leben. Und ein Zitat ist mir so richtig geblieben, er hat gesagt, er hat mit seiner Frau gesprochen und sie hat gesagt, ich bin lieber die Witwe eines Pastors als die Frau eines Feiglings. Hoffnung. Schwierige Situation für die Leute und dennoch gehen sie weiter. Ich war in dem Wagen, wo man die Gefängniszelle von Nordkorea anschauen konnte und eine Frau hat berichtet, wie sie in diesem Gefängnis in Nordkorea, wo die Lebenserwartung ungefähr 3 Jahre ist, danach sind die meisten nicht mehr am Leben, wie sie in diesem Gefängnis Gottesdienst feiern. Ist der Hammer. Schwierige äußere Umstände und dennoch Hoffnung, dennoch geht es weiter. Man hat das Gefühl, und der Markus hat es ja schon gesagt, in der Berichterstattung im Moment, alles ist nur negativ. Diese Woche, ihr wisst alle, die Regierung ist zerbrochen. Und ich glaube, ich habe noch in keiner Woche so viel mal eine Aufzählung gehört von all dem, was jetzt gerade schwierig ist. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Nahen Osten, die wirtschaftliche Situation in Deutschland und. Und man denkt, ist das denn alles? Sind wir vielleicht tatsächlich so die letzte Generation? Oder haben wir noch Hoffnung? Gibt es nicht auch noch mehr als dieses ganze Negative? Und was ist eigentlich die Basis für diese Hoffnung? Warum können wir von Hoffnung sprechen? Vor 3 Wochen war ich bei einem Kamingespräch mit dem neutestamentlichen Theologieprofessor Eckstein. War so ein Gespräch mit ihm und jemand hat ihm die Frage gestellt: Ich würde gerne von meiner Hoffnung meinem Kollegen ein bisschen weitergeben, weil er so deprimiert ist. Wie kann ich das tun? Und Aussage von Eckstein fand ich ganz interessant. Er sagte: Menschen, mit denen wir zu tun haben, glauben nicht unsere Argumente. Sie glauben, was uns wichtig ist, was uns bewegt, wovon wir begeistert sind, von dem, was wir vielleicht auch selber glauben. Hoffnung, gemeinsam Hoffnung leben. Ich könnte ja mal fragen, was ist eigentlich das Gegenteil von Hoffnung? Was ist das Gegenteil von Hoffnung? Was fallen euch da für Begriffe ein? Resignation, vielleicht natürlich Hoffnungslosigkeit, einfach ohne Hoffnung. Was sind noch Begriffe, die euch einfallen? Menschen ohne Hoffnung. Angst, ja? Verzweiflung, Lethargie, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit vielleicht, vielleicht Perspektivlosigkeit. Man hat gar keinen Willen oder keine Kraft mehr, sich zu denken, dass es noch besser werden könnte. Es gibt ja die Geschichte von einem U-Boot, ist untergegangen, ist eine wahre Geschichte. Suchaktionen haben nach dem Boot gesucht und man geht dann immer so mit Mikrofonen und versucht, irgendwelche Geräusche zu hören. Und auf einmal haben die in den Mikrofonen Klopfgeräusche gehört und es war Morsezeichen von den Matrosen in diesem havarierten U-Boot. Und die Frage, die sie mit Morse gestellt haben, ist: Gibt es noch Hoffnung? Gibt es noch Hoffnung? Oder was sie nicht geklopft haben, aber was sie wahrscheinlich gedacht haben, oder ist es das Ende? Sterben wir jetzt hier in diesem Boot? Sollen wir noch durchhalten? Gibt es noch eine Chance, dass das nochmal was wird? Gibt es die Chance, dass wir gerettet werden? Oder ist eben der Tod das Einzige, was noch auf uns wartet? Und wir möchten heute einer Geschichte im Neuen Testament nachspüren, die von dieser Hoffnung spricht und die uns zeigt, da gibt es noch mehr, da gibt es Hoffnung. Wie die Tagesschau sagte, das Unmögliche möglich zu machen. Das Unmögliche möglich zu machen. Da gibt es ein Ja Gottes, das viel stärker und viel nachhaltiger und viel wichtiger ist als das Nein, das wir so überall hören. Und wir alle tragen irgendwie dieses Nein, dieses Negative in uns, vielleicht in unserem Kopf, vielleicht noch schlimmer in unserem Herzen. Es ist vielleicht so das Nein unserer Schuld, über die wir immer wieder stolpern. Das Nein vielleicht von einer Sucht. Wir haben ja vor kurzem den Abend hier gehabt zum Thema Pornografie. Vielleicht nicht Sucht, vielleicht Sehnsucht. So ein Nein von einer Sucht nach Freundschaft, einer Sehnsucht nach Partnerschaft und Ehe, einer Sehnsucht nach Familie, vielleicht nach einer Ausbildung, nach etwas, was ich wirklich kann. So die Sehnsucht, meinen Platz zu finden, wo ich sein kann, auch in der Gemeinde. Und diese ganzen Neins, die wir so immer wieder hören, auch wenn wir negatives Feedback bekommen, diesem Nein sagt Gott wie so ein ganz klares Ja gegenüber. Und das möchten wir heute anschauen. Und wenn wir von diesem Ja sprechen, dann meinen wir nicht nur so irgendwie so ein bisschen so ein oberflächliches, ja, es wird ja schon wieder gut. Alles Schwierige so ein bisschen unter den Tisch kehren, sondern wenn das Ja von Gott wirklich tragen soll, dann müssen wir uns auch mit dem Nein beschäftigen, das uns davon abhalten möchte. Es geht nicht so um einen billigen Alltagsoptimismus, der also an jeder Straßenecke verfügbar ist und der dich dann aber auch wirklich bis nur zur nächsten Straßenecke bringt, sondern wir reden von einem Ja Gottes, das dem schwierigen und schweren Nein wieso gegenübersteht. In unserer Geschichte heute Morgen, Apostelgeschichte Kapitel 3, heißt es Folgendes. Eines Tages geschah Folgendes. Das ist die Genfer Übersetzung hier. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Vers 2, um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Es ist spannend, wie die Bibel hier, wie Lukas das in Szene setzt. Er sagt hier, das war das Tor, das das Schöne genannt wird, das schöne Tor. Ja, das war nicht das größte Tor zum Tempel, aber es war ein schönes Tor, architektonisch schön gemacht. Und wenn man so gesagt hat, jetzt heute ist ein besonderer Tag, jetzt gehe ich in den Tempel, es ist vielleicht Sabbat, nehme meine Familie mit, wir möchten Gott dort loben, dann ist man vielleicht nicht durch dieses Riesentor gegangen, sondern so etwas Besonderes, man geht durch dieses schöne Tor. Architektonisch schon schön, ein schöner Tag, vielleicht die Gegenwart Gottes im Tempel liegt jetzt vor uns. Und genau an diesem schönen Tor liegt ein Mann, der überhaupt nicht schön ist. Er konnte noch nie gehen. Wir haben einige Physiotherapeuten. Was passiert, wenn einer nie gehen kann und keine Physiotherapie bekommen kann? Das ist nicht schön. Er konnte sich wahrscheinlich kaum gut pflegen und waschen, weil er konnte ja sich überhaupt nicht richtig bewegen. Und so sitzt er jeden Tag an diesem schönen Tor und da kommen an ihm dann die Leute vorbei, die durch dieses schöne Tor in den Tempel gehen. Und ich stelle mir so vor, wie er da liegt und dann kommen Väter mit ihren Söhnen dort rein und er denkt sich, ich kann den Job oder die Ausbildung von meinem Vater nie machen, ich kann das nie übernehmen, das Geschäft, das er hatte. Dann kommen vielleicht Familien an ihm vorbei in den Tempel und dann kommt dieses Nein und er sagt, aber ich werde nie eine Familie haben. Dann kommt irgendetwas Schönes an ihm vorbei und er denkt, Mensch, die haben dieses und jenes und ich werde es wahrscheinlich nie haben. Und er sieht dieses Nein jeden Tag, viele, viele Male. Wahrscheinlich will Gott ihn ja auch nicht wirklich haben, denkt er sich vielleicht irgendwann. Und wir kennen diese Neins in unserem Leben. Ich kenne das, du kennst das. Nee, andere vielleicht, aber ich doch nicht wirklich. Und ich frage mich, wann dieser Mann vielleicht sogar aufgehört hat zu beten, zu hoffen, dass da noch sich irgendwas ändern könnte. Und vielleicht kennst du auch ein Gebet, das du irgendwie wie so eine Art aufgegeben hast und gesagt hast, wird sich eh nichts mehr ändern, ich lasse es, glaube ich, bleiben. Und so sitzt dieser Mann Tag ein, Tag aus an diesem Tor, wird hingetragen, weil er nicht laufen kann und bettelt dort um Almosen. Und dann begegnet ihm Petrus und Johannes. Also nicht Paulus, sondern Petrus und Johannes. Und Vers 3 und 4 heißt es, als er nun Petrus und Johannes sah, die sind da genauso durchgegangen, die eben durch dieses Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Normalerweise lesen wir über das vielleicht drüber weg und kümmern uns dann drum, ja, wird er dann irgendwann gesund? Ich möchte bei diesem sieh uns an mal kurz eine Pause machen. Der Mann spricht die beiden Jünger an und will Geld von ihnen bekommen, hat die Hoffnung, dass er da noch irgendwie Geld bekommt. Und Petrus sagt, sieh uns an. Ich stelle mir vor, der war irgendwie so auf dem Boden und hat vielleicht noch die Hände so nach oben gehoben, hat gehofft, dass ihm der Petrus und der Johannes irgendwie Geld geben. Aber er hat nicht mal die Leute angeschaut. Petrus sagt, bitte schau uns an. Der Mann hat nicht mal seinen Blick mehr aufgehoben. Er kannte eigentlich nur noch dieses Nein. Und Petrus sagt, schau mich an. Blickkontakt. Wir müssen das ernst nehmen. Es gibt so eine Art Alltagsblick der Hoffnungslosigkeit. Wenige Leute rennen rum und sagen, ich bin so hoffnungslos. Ja, ich bin so hoffnungslos. Das gibt es wahrscheinlich nicht sehr viele. Aber es gibt ganz viele Ausprägungen davon, die im Prinzip genau das sind. Ein Alltagsblick, der nicht nochmal was Neues erwartet. Ein Alltagsblick, der nicht nochmal mehr rechnet, dass da noch was werden kann. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Man nennt es manchmal den Status quo. So ist es nun halt mal. Und wahrscheinlich wird es sich nie mehr so richtig ändern. Ich kann mir gar keine positive Entwicklung mehr vorstellen, weil wahrscheinlich ist es ja so. Es ist halt so, sagen die Schwaben, was kann man da machen? Und alles ist doch irgendwie viel zu viel. Und überhaupt Soll das nochmal besser werden? Mal ehrlich? Ich habe mich irgendwie damit abgefunden. Ich bin halt Bettler. Mein Leben lang. Das Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit hat auch die Form von diesem Ja schon, aber. Und die Hoffnung stirbt praktisch in diesen ganzen Vorbehalten, die dann in diesem Aber kommen. Ja, es stimmt ja schon, aber also bei mir klappt es nicht. Ich bin der Falsche. Und lohnen tut sich's eigentlich auch nicht so richtig. Du hast ja schon recht, aber es ist nicht meins, passt nicht zu mir. Ich arrangiere mich immer irgendwie damit. Ich bin zwar enttäuscht, aber ich bin doch nicht der Richtige dafür. Die anderen sollen zuerst mal schauen. Aber ich habe schon so oft probiert. Und es gibt Hunderte, Tausende von diesen Abers. Und man rechnet gar nicht mehr damit, dass da nochmal so richtig was passieren kann. Ich habe, und jetzt sind wir wieder beim Wort Hoffnung, ich habe die Hoffnung eigentlich wie aufgegeben. Ein Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit. Ich glaube nicht mehr ehrlich, dass ich an meiner Situation nochmal was ändern kann. Ihr erinnert euch an die Matrosen im U-Boot. Gibt es noch Hoffnung? Kommt da noch was? Oder war es das jetzt eben? Und in der Situation hat man vielleicht genau wie dieser Bettler hier nicht mal mehr die Kraft aufzuschauen. Petrus muss sagen, bitte schau mich an. Er war nur noch nach unten gerichtet, hat den Boden gesehen, hofft, dass in seine Hände irgendwas klimpert und hat eigentlich keine Hoffnung mehr, dass sich nochmal was ändern könnte. Keine Chance. Wir begraben unsere Hoffnung. Davor sagt hier im Vers 4 unser Text, die beiden blickten ihn aufmerksam an. Das ist wie das Gegenstück von schau mich an. Auch das finde ich interessant, dass Lukas es in der Apostelgeschichte so schreibt. Ich vermute, Petrus und Johannes haben viele, viele Bettler gesehen. Es ist ja nichts Neues oder nichts Ungewöhnliches gewesen, leider in dieser Zeit. Und es heißt in diesem Text, sie blickten ihn aufmerksam an. Die Elberfelder Übersetzung, die sehr genau übersetzt, ein bisschen holprig, sagt, Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin. Also so richtig, wahrscheinlich so ein Blick, der wissen möchte, wie geht's dir? Was ist bei dir los? Sie sind nicht einfach nur so vorbeigelaufen, ja, da sitzt halt wieder mal so ein Bettler. Sie blicken ihn an. Sie nehmen sozusagen dieses Nein, auch der wahrscheinlich schon die Körperhaltung von dem Bettler, sie nehmen das zur Kenntnis. Sie setzen sich auseinander. Es ist ihnen wichtig, wie es ihnen geht. Und nun muss ich euch die Geschichte ein bisschen spoilern. Das Ergebnis schon mal gleich sagen. Der Mann wird gesund. Der Mann wird geheilt. Wird aufgerichtet, er läuft und nicht nur läuft, sondern springt. Und nicht nur springt, sondern im Text heißt es dann, dass er hüpft. Es kommt zu einem Tumult und die Leute verstehen überhaupt nicht, was da passiert ist. Das ist dort der Typ, den wir da jeden Tag gesehen haben an diesem schönen Tor. Und jetzt ist der gesund und hüpft dann umeinander, wo er vor 2 Minuten noch nicht mal stehen konnte. Es kommt so zum Tumult. Und Petrus nutzt diese Gelegenheit, das zu erklären und hält eine kleine Andacht, eine kleine Predigt. Und er spricht da mehr, das ist ab Vers 11 in unserem Text. Ich springe rein, mitten in die Predigt, in den Vers, den habe ich nicht dabei, in den Vers 11, im Vers 15. Den lese ich euch das vor, in Vers 15, da heißt es, ihr habt den getötet. Also Petrus versucht jetzt zu erklären, was ist hier überhaupt passiert. Und dann sagt er in Vers 15, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Wenn ihr eine Luther-Übersetzung habt, heißt es der Fürst des Lebens. Die eigentliche Bedeutung von diesem Wort Fürst ist, das ist wie der Urheber, die Quelle, der Erste von Leben, der das Leben gemacht hat, die Quelle, der Urheber, der Erste des Lebens ist. Ihr habt ihn getötet, sagt hier der Petrus, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Petrus sagt hier in Vers 15, leider habe ich es nicht dabei, aber ihr könnt es ja in den Text nachlesen, in Vers 15 sagt Petrus, der Urheber, die Quelle von Leben, der Ursprung von Leben, der eigentlich Leben bedeutet, den habt ihr getötet. Der eigentlich fürs Leben da war, den habt ihr tot gemacht, aber der ist wieder auferstanden. Er lebt. Jesus lebt. Die Quelle, der Ursprung, der Anfänger, also nicht von Newbie, hat keine Ahnung, sondern Anfänger im Sinn von er fängt an des Lebens, er spricht hier. Und Petrus sagt, und das ist eigentlich der Grund, warum dieser Mann jetzt wieder hüpfen und springen und rumlaufen kann. Der Urheber von Leben hat gesprochen. Und für jeden Juden ist es ja wie eine Aussage, die er sofort versteht. Gott spricht und es wird. Woher kennen wir das? Aus der Schöpfung. Der Urheber, der Ursprung von Leben, er sagt nur ein Wort und es ist da. Und Petrus sagt, und genau das habt ihr gerade wieder gesehen. Der Ursprung von Leben, die Quelle von Leben, sie war hier wirksam und aus einem kranken Mann wurde einer, der herumläuft. Dieser Urheber des Lebens spricht bis heute in dieses Nein meines Lebens hinein, in das Nein meines Denkens hinein, in das Nein auch von meinem Herzen hinein. In das Nein auch von meiner Umgebung hinein, die vielleicht schon immer mich abgelehnt und belächelt hat. Und dieses Ja Gottes, und jetzt sind wir bei dem Begriff, das ist die Quelle für diese Hoffnung. Das Nein ist nicht das Letzte. Gott sagt sein Ja. Das eröffnet Perspektive, Sprache, Tagesschau, aus Unmöglichem wird Mögliches. Weil Jesus, sagt hier Petrus in seiner Predigt, weil er auferstanden ist, kann dieser Mann nun auch aufstehen und leben und sich bewegen und gesund sein. Sein Tod, und das erläutert dann Petrus auch in seiner Predigt etwas, sein Tod ist meine Erlösung. Sein Sterben meine Hoffnung. Seine Auferstehung, umso mehr meine Hoffnung, weil ich weiß, es gibt mehr. Es gibt mehr. Und es gibt diese Hoffnung sogar noch über das Leben hinaus. Wenn der Urheber von Leben, eben Lutherdeutsch der Fürst des Lebens, der die Quelle des Lebens ist, der Ursprung von allem ist, was lebt, wenn er spricht zu diesem Mann, der da bettelt, dann verändert sich etwas. Am Anfang der Bibel wurde eine Welt geschaffen. Und in dieser Geschichte hat er gesprochen und ein Mann steht auf und hüpft herum. Und ich glaube, Johannes und Petrus haben diesen Mann gesehen, wie er da so am Boden ist und sie nicht mal anschaut. Und sie haben die Möglichkeiten Gottes gesehen. Sie konnten sich vorstellen, Mensch, dieser Mann kann gesund werden. Sie sind nicht vorbeigelaufen und sagt, ja, Bettler sind halt so, kann man auch nichts machen. Sind halt so geboren. Sondern sie sagen, nee, Gott kann sprechen und Neues kann entstehen. Das war der Vers, den ihr vorher schon mal gesehen habt, aus Versehen. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, sagt das Neue Testament, dann ist er eine neue Schöpfung. Diese Quelle von Leben, die spricht, die Schöpfungsquelle. Wenn jemand Gott in sein Leben hineinsprechen lässt, dann wird Neues geschaffen, geschöpft, geschaffen, dann entsteht Neues, eine neue Schöpfung in uns. Altes ist vergangen oder das Alte ist vergangen. Ganz Neues kann und wird und soll werden. Und wenn Gottes Ja dieses Neue in unser Leben hineinspricht, dann kann es nicht durch diese ganzen Neins verkleinert werden, die wir eigentlich bei uns im Kopf und im Herzen und in unserer Umwelt haben. Und wenn er dieses Ja spricht, dieses Neue ist geschaffen, dann gilt es in unserer jetzigen Zeit, aber es gilt genauso auch über unser Leben hinaus. Ich habe vorher von Sascha gesprochen. Unsere Geschichte von heute Morgen hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Geschichte, die wir beim Gemeindewochenende mit unserem Redner zusammen gehört haben. Einige waren dabei gewesen. Sehr beeindruckende Andacht, die er über diesen Text gehalten hat. Es war die Predigt mit der Matte. Und der Mann, der gelähmt zu Jesus gebracht wurde, da war es nicht Johannes und Petrus. In der Geschichte damals ging es um Jesus, dem er begegnet ist. Und Jesus sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh. Und der Redner hat davon gesprochen, dass diese Matte, die wir mit uns rumtragen, wie so auch unsere Vergangenheit ist, in der Sprache von unserer heutigen Geschichte wie das Nein, das immer wieder in unserem Leben war. Und wir stehen auf. Wir nehmen diese Matte mit diesem Nein. Und wir gehen und im Text hüpfen sogar herum wie dieser Mann in unserer Geschichte. Vers 7 und 8. Mit diesen Worten fasst er ihn bei der rechten Hand. Also Petrus nimmt diesen Mann, der nach Geld gefragt hatte, um ihn aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten. Seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine beiden Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Jesus ist auferstanden. Die Quelle von Leben hat reingesprochen. Und der Typ hüpft und tanzt und was er da gemacht hat. Im Text steht, dass er dann immer den Johannes und Petrus hinterhergelaufen ist. Ganz lustig. Er konnte nicht nur aufstehen, er konnte hüpfen. Wir haben vorher von Freude gesungen. Ellen hat von Freude gesprochen und gebetet. Das war in diesem Leben von diesem Mann so deutlich. Gott hat hineingesprochen, er hat diese Möglichkeiten in seinem Leben gesehen, der Petrus, und hat gesagt, ich möchte, dass du wieder heil wirst. Und die Freude hat sich Bahn gebrochen im Leben von diesem Menschen. Wenn die Quelle von Leben, jetzt im Bild gesprochen, in unser Leben, auch in unser Nein hineinsprudelt, dann wird diese Quelle von Leben wieder zu neuem Leben werden. Neues kann entstehen. Neues kann entstehen. Ich kenne Menschen, die haben aus dieser Hoffnung heraus wieder einen neuen Job angenommen. Menschen, die aus dieser Hoffnung heraus einen neuen Lebensstil angefangen haben, der besser war für ihre Gesundheit. Menschen, die aus dieser Hoffnung heraus wieder in andere Menschen investieren, trotz allem, was gewesen ist. Menschen, die aus dieser Hoffnung heraus das Gespräch in schwierigen Situationen wieder suchen. Andere machen mit dieser Hoffnung nochmal eine Therapie, um gesund zu werden. Was könnte noch möglich sein? Was könnte noch werden in unserem Leben? Aus Hoffnung haben wieder andere angefangen zu beten. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt die Dinge, die wir manchmal fast wie aufgegeben haben im Gebet. Heb den Blick noch einmal, schau nach oben und sieh die Möglichkeiten, die Perspektiven, die es geben könnte. Und mit Beten beginnt es manchmal, dass man zwar die Not sieht, das Nein erkennt und sich auch dafür miteinander auseinandersetzt, aber gleichzeitig schon allein, dass wir beten, zeigt, wir denken, das könnte auch noch anders werden. Ich glaube, Gott kann da noch was tun. Manchmal anders, wie ich mir es vorstelle, aber ich weiß, da ist noch was drin, da kann Neues werden. Es gibt im Alten Testament zwei wunderschöne Bilder, die das ausdrücken. Ich denke immer mal wieder über diese Bilder nach und ich möchte sie euch vorlesen. Im einen einzigen Vers kommen sie vor, Jesaja 42, Vers 3. Da heißt es, Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bricht das Recht oder bricht er das Recht hinaus. Das Rohr ist schon angeknickt. Da ist schon dieses Nein. Und es wäre nicht schwer, das jetzt noch voll auseinanderzureißen. Und Gott sagt, nein, ich möchte dieses Rohr nicht knicken. Er wird es nicht zerbrechen, sondern wieder zurechtbringen. Und der Docht, wahrscheinlich ist das Material, wo brennt, schon fast weg und die Flamme ist so ganz klein. Es bräuchte nur noch und das Ding wäre aus. Und Gott sagt, nein. Ich möchte das aus diesem glimmenden Docht, und wenn es wirklich nur noch ein glimmender Docht ist, wenn das Nein uns so runtergedrückt hat, dass nur ein ganz kleines bisschen, aber nicht mehr viel da ist, sagt Gott, ich lösche das nicht aus. Ich möchte, dass draus wieder Feuer und auch Wärme wird. Ich möchte, dass es wieder hell leuchtet. Du fühlst dich vielleicht manchmal, nicht immer, aber manchmal ein bisschen wie das geknickte Rohr. Oder dieser glimmende Docht. Du läufst sowieso auf Reserve. Es ist alles fast weg. Und Gott sagt, ich werde da nicht Schluss machen, sondern ich möchte es wieder aufrichten. Ich mache das Rohr wieder gerade und ich mache aus dem kleinen Docht wieder ein schönes Feuer. Aus geknickt wird gerade, aus gelöscht wird Feuer. Aus Hoffnungslosigkeit wird Hoffnung. Ich möchte euch zum Schluss von der Autorin Daniela Albert noch drei Schritte kurz mitgeben, die uns helfen können, neue Hoffnung zu schenken. Sie hat es eigentlich geschrieben für solche, die Erzieher sind, für Kinder, aber ich denke, das passt für uns alle genauso. Die erste Sache ist, dass wir uns in Krisen ist oben links, dann wir fühlen uns manchmal sehr machtlos. Was kann man schon machen? Es war doch schon immer so. Ich habe es doch schon 1000 Mal probiert. Und wir fühlen so, als ob da überhaupt nichts mehr ginge. Und es ist sehr wichtig, wenn wir von Hoffnung sprechen, dass wir nicht in diesem Zustand verweilen, sondern dass wir uns klar machen, nicht die Lösung von allem, aber ich kann kleine Schritte gehen. Ich kann selber anpacken, oben links. Globale Krisen, ich kann nicht alles lösen, weder den Krieg in der Ukraine noch den im Nahen Osten, aber ich kann vielleicht kleine Dinge tun. Ich kann auf den Marktplatz gehen und mich für Israel einsetzen. Ich habe neulich Oksana bei uns im Dorf aus der Ukraine Lampen an die Decke gehängt, damit wieder schöneres Licht in der Wohnung ist. Ich habe nicht den Ukraine-Krieg gelöst, aber ein kleines Scheinchen von Hoffnung dort hineinbringen dürfen. Als Carsten vor 3 Jahren plötzlich allein mit den Jungs da war und dann kam auch noch Corona obendrauf, erinnere ich mich, ist Marianne gegangen, einkaufen, Essen gebracht und einfach vor die Türe gestellt. Sie hat damit nicht die Beziehung repariert. Sie hat damit nicht die 1000 Fragen und Schwierigkeiten gelöst, die damit verbunden waren. Es war wie so ein Strahl von Hoffnung. Ich kann anpacken, ich kann kleine Dinge tun. Eine schwer kranke Person wird vielleicht nicht durch mich gesund. Aber ein Besuch, eine kleine E-Mail, eine Karte, ein Anruf. Und wenn wir zurückschauen auf schwierige Zeiten, sind es manchmal genau die Summe von diesen kleinen Dingen, die den Riesenunterschied gemacht haben. Wir können anpacken, auch wir ganz persönlich. Und das Zweite ist, andere helfen mit, rechts außen. Neben der Erfahrung, ich kann eigentlich ein bisschen was tun, ist auch immer die Erfahrung wichtig, andere sind ja mit dabei. Und wir fühlen uns gerade in Krisen, in schwierigen Situationen, oft wie so ein bisschen allein, gelassen, manchmal fast wie einsam. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manchmal in schwierigen Situationen Leute sich fast wie distanzieren von uns, weil sie nicht so richtig wussten, wie man damit umgeht. Beim Tod, bei der Krankheit von unserer Tochter. Manche Leute sind uns ferngeblieben. Man fühlt sich einsam. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir, so war ja mein Titel am Anfang, gemeinsam Hoffnung leben. Wo wir uns dessen bewusst sind, ich bin ja nicht alleine, wir sind hier zusammen. Wir werden nachher zusammen Mittag essen, wir teilen Leben, wir gehören zusammen, wir tragen ein bisschen dieser Last mit. Ganz kleine Dinge vielleicht, Kleines, wo wir anpacken können, die aber wie so Hoffnungsschimmer, Hoffnungsstrahlen sind in unsere Situation hinein. Und die Gemeinschaft, der Zusammenhalt einer Gemeinde zeigt sich manchmal in solchen Situationen am allerbesten. Und erinnert euch an Ecksteins Aussage, die Leute glauben nicht unsere Worte und unsere Argumente, die Leute glauben unsere Überzeugungen, das, was uns begeistert, das, was wir tun, das, was wir uns in unserem Leben ausmachen. Und der letzte Punkt in Bezug auf Hoffnung ist, es ist immer wichtig zu sehen, was ich jetzt gerade durchmache, ist eigentlich nur das Vorletzte. Ist nicht das Allerletzte. Das Allerletzte, das Allerschönste, das Allerherrlichste kommt eigentlich noch. Die Perspektive auf die Ewigkeit. Und das ist keine Vertröstung, so nach dem Motto, ah, ist alles gut, dann ist toll. Nein. Aber in schwierigen Situationen uns bewusst zu machen, das ist nicht das Ende. Weder Krankheit, noch Tod, noch Schwierigkeiten, in denen wir gerade sind, noch Schuld, noch andere Dinge, wo wir uns um uns selber drehen. Es ist das Vorletzte und das Letzte, das kommt eigentlich noch. Hoffnung über unser Leben hinaus, ein festes Wissen als Christen. Wir warten eigentlich auf die Herrlichkeit. Ich möchte jetzt zum Schluss ein Gebet sprechen. Und ich weiß nicht, manche von euch denken vielleicht, ich kann schon fast nicht mehr hoffen, dass ich hoffen kann. Also es ist doch irgendwie alles so hoffnungslos. Ich glaube fast nicht mehr zu wagen, zu hoffen, weil ich so viele negative Erfahrungen vielleicht gemacht habe. Und dann möchte ich dir einfach sagen, Gottes Ja in unsere Situation hinein, die Hoffnung, die er uns gibt, ist stärker als all dieses Nein, das du gehört hast vielleicht, das du empfindest für dich selber. Gott kann Neues schaffen. Und während ich bete, können wir die Augen schließen, wir brauchen da nichts gucken. Und diejenigen, die sagen, irgendwo möchte ich neu dieses Reden der Quelle von Leben in meinem Leben hören. Ich möchte, dass der die Welt erschaffen hat, die Ursache des Lebens, der Ursprung des Lebens, der Fürst des Lebens, dass er nochmal in mein Leben hineinspricht, dann während ich bete, könnt ihr einfach so ein bisschen für euch die Hand heben, so als Zeichen für euch selber, ja, ich möchte diese Hoffnung ganz neu für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte glauben, dass Gott auch Unmögliches möglich machen kann. Ich möchte glauben, dass Gott mit seinem lebensspendenden Wort in unser Leben hineinreden kann. Wir möchten beten und möchten zu dem Herrn des Lebens kommen. Unser Gott, wir kommen jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du die Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du das Leben nicht nur initiiert hast und geschaffen hast am Anfang der Welt und auch nicht nur weit weg und woanders, sondern dass dein lebensspendendes Wort auch heute in unser Leben hineinsprechen kann. Du siehst die Situation in unserem Leben, die für uns vielleicht hoffnungslos erscheint, und du siehst schon, was daraus werden kann. Wir kennen dich, wir lieben dich, wir brauchen dich, und deshalb kommen wir zu dir. Und wir möchten unseren Blick wie dieser Bettler heben zu dir. Wir möchten nicht nur auf den Boden schauen und auf das Nein, das uns betrifft, sondern wir möchten dich anschauen und das Ja hören von dir her. Wenn es jemand da ist, der sagt, das brauche ich irgendwie ganz neu für mich heute Morgen, einfach so ein bisschen die Hand heben, für sich selber, nicht für die anderen, um zu sagen, ja, ich möchte es für mich in Anspruch nehmen. Gott, du siehst unser Herz. Du siehst auch unsere Situation, du siehst dieses Nein. Du siehst jeden Einzelnen und du möchtest Hoffnung in unser Leben hineinsprechen. Du möchtest uns segnen, Jesus, die Quelle, der Ursprung von Leben, der Erhalter von Leben. Und wenn du sprichst, dann geschieht's. Und wenn du redest, dann gibt es Veränderung. Und diese Veränderung wünsche ich mir jetzt in unserem Leben. Danke, dass dein Ja, Gott, größer ist als mein Nein. Dass dein Ja stärker ist als meine negative Erfahrung. Dass dein Ja mehr trägt als das, was ich mir zutraue. Jesus, du lässt uns nicht allein. Niemals wirst du an uns vorübergehen. Du schaust uns wie Petrus und Johannes aufmerksam an. Du reichst uns die Hand entgegen, wie das Petrus gemacht hat mit diesem Mann, und richtest uns auf, wenn wir unseren Blick zu dir erheben. Danke, unser Gott, für die Hoffnung, die du uns geben kannst. Amen.